Liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie eingeschaltet haben im Radio Horeb, Sie hören einen weiteren Vortrag im Rahmen der Radioexerzitien aus dem Römerbrief, wo Paulus spricht im ersten Kapitel, Vers 11, ich möchte euch geistliche Gaben vermitteln, damit ihr dadurch gestärkt werdet. Oder besser, damit wir, wenn ich bei euch bin, miteinander Zuspruch empfangen durch euren und meinen Glauben. Ja, heute Nachmittag soll es um eine Haltung gehen, die wir vor Gott einnehmen können oder sollen oder eingeladen sind, es so zu handhaben. Eine Haltung, die uns mit Gott und miteinander verbindet, sodass eine ganz neue Qualität von Gemeinschaft entsteht und in dieser Gemeinschaft eine ganz eigene Identität, die nämlich in dieser Verbundenheit mit Jesus besteht. Es geht also um das Gebet. Ich möchte erst einmal beginnen mit einer Feststellung, die ich in Gesprächen so oft höre. Ach, ich habe schon so oft gebetet für das und das Anliegen und Gott hört ja nicht. Es funktioniert ja nicht. Oder eine andere Situation, in der und der Problemlage habe ich schon alles Mögliche versucht, ich habe schon alle möglichen Spezialisten eingeschaltet, nichts hilft, da hilft nur noch Beten. So als Ultima Ratio, naja, hilft nichts, so schadet's nichts. Welche Kraft trauen Menschen eigentlich dem Gebet zu? Oder wenn Menschen dann manchmal erzählen davon, dass sie eine Gebetserhörung hatten, da merkt man bei anderen, die dieses Zeugnis hören, eben nicht, dass sie jetzt angetan sind von diesem Erfolg in Anführungszeichen, sondern dass sie eigentlich erst einmal traurig werden, weil sie denken, mein Gott, ich habe schon so oft gebetet und bei mir hat es nicht geklappt. Gott hat mich nicht gehört. Wenn also das Glaubenszeugnis von einem frohen Christen gegeben wird, dass sein Gebet erhört worden ist, löst es also offensichtlich nicht sofort auch bei anderen Freude aus, sondern vielleicht eher einen Neid. Warum klappt das denn bei mir nicht? Warum denn bei dem oder bei der? Ist Beten etwa so etwas wie 6 richtig im Lotto bekommen, wenn das Gebet erhört wird? Ist die Chance, erhört zu werden, so wie beim Lotteriespiel, wenn ich einmal den 6er erreicht habe? Einer von Millionen von Mitbewerbern? Ist es Zufallsprinzip, dass meine Gebete erhört werden? Oder muss ich in einer besonderen Weise heilig sein? Gibt es besondere Voraussetzungen dafür, dass Gott mein Gebet hört? Dass Gott meine Gebete erhört? Oder wenn eine Mutter das Kind beten lehrt für die Gesundheit der Oma, die Oma kommt ins Krankenhaus, sie wird operiert und nach längerer Krankheitsphase stirbt sie dann schließlich. Große Enttäuschung. Wir haben so gebetet und jetzt hat Gott die Oma doch weggeholt. Oder in Totenanzeigen steht, gebetet, gerungen, gelitten und doch verloren. Ist das Sterben denn ein Verlieren? Dann ist es am Ende ja wirklich so, dass jedes Leben in diesem Verlust endet. Das heißt doch im Klartext, ich bin davon überzeugt, dass Leben im Grunde immer ein Kampf ums Überleben ist und am Ende bin ich doch der Verlierer. Bin ich also der Verlierer in den Augen Gottes? Bin ich der Verlierer in all meinen Bemühungen von vornherein schon? Aus dieser Haltung und aus diesen Verdächtigungen heraus kann man es verstehen, dass Menschen sich von Gott abkehren, gar nicht mal, weil sie sich gegen ihn entscheiden, aber weil sie die Erfahrung machen, das Gebet ist so nutzlos, es wird nicht erhört. Und dann stellt man das Gebet ein, weil Gott hört mich doch nicht, vielleicht bin ich ihm zu unwichtig, vielleicht bin ich ihm zu sündig, vielleicht ist er viel zu weit weg, vielleicht gibt es ihn auch gar nicht. Was soll dann das Gebet? Ich glaube, dass jeder Mensch in seinem geistlichen Ringen und auf seinem geistlichen Weg früher oder später die Erfahrung macht, dass Gott ist wie eine eisige Wand. Ich spreche, ich rufe und bekomme keine Antwort, höchstens ein Echo. Ich höre die Worte, die ich selber gesprochen habe, noch einmal wieder. Es hallt das grausame Nichts aus dem Weltall zurück. Um Gottes Willen, die Urangst des Menschen, dass da nichts und niemand sei, der auf mich achtet, für den ich wichtig wäre, der meinen Namen kennt und der mich liebt. Ja, dann wende ich mich doch lieber ab von diesem ganzen Geschehen, von diesem Übernatürlichen oder vor diesem Gedanken an das Ende und was danach kommen mag. Dann sehe ich doch zu, dass ich heute auf meine Kosten komme. Dann lebe ich doch lieber drauf los und nimm das heute, das hier und jetzt entgegen. Und wenn ich dann alt bin und krank, naja, dann kann man immer noch sehen, was man dann macht. Es gibt ja die Möglichkeit, das Leben vorzeitig zu beenden, auf eigene Entscheidung. Es gibt ja auch die Möglichkeit, sich dann irgendwelche Hilfe zu organisieren. Aber ich denke jetzt am besten gar nicht drüber nach, sondern alles zu seiner Zeit. Jetzt will ich leben und der Gedanke an die schwierigen und schmerzhaften Phasen meines Lebens bremsen mich nur aus. Diese Gedanken will ich nicht zulassen. Und da das Gebet ohnehin nicht hilft, nehme ich mein Leben eben selbst in die Hand. Und so wenden Menschen sich also ab von Gott und vom Glauben, ohne dass sie sich gegen Gott entscheiden, ohne dass sie sich gegen das Gebet entscheiden würden, aber vielleicht mit dem Gedanken, irgendwas mache ich falsch oder irgendwas funktioniert da nicht, es ist mir zu anstrengend, das Leben hat so viele eigene Facetten und schöne Seiten, ich lasse das mal auf sich beruhen. Mir haben auch Menschen erzählt, die im Eindruck des Todes eines lieben Menschen stehen, eines Angehörigen. Pastor Meier, sagte mir eine Frau, ich hätte das nie gedacht, als mein Mann gestorben ist, so kurzfristig und so plötzlich in jungen Jahren. Ich stand plötzlich vor dem Nichts mit meinen 4 Jungen und es brach eine Welt zusammen. Ich war innerlich und äußerlich wie gelähmt. Ich war völlig aus der Normalität des Alltags herausgerissen. Ich habe nur mit Mühe alles aufrechterhalten können, was ich tun musste, um den Haushalt und die Sorge für die Kinder aufrechtzuerhalten. Ich konnte nicht mehr beten. Obwohl ich eigentlich nach Gott geschrien habe. Aber ich konnte nicht mehr beten. Aber was mir da in der Zeit geholfen hat, war die Tatsache zu wissen, dass andere an mich gedacht haben und für mich gebetet haben. Aber ich konnte es nicht. Das hätte ich nie gedacht, dass Leiden einmal so schlimm werden kann, dass man nicht mehr beten kann. Das, was einem eigentlich die Kraftquelle des Lebens ist, ist gleichzeitig mit abgeschnitten. Noch grausamer habe ich das gehört bei verschiedenen Menschen, die im Zusammenhang mit verschiedenen Erkrankungen Medikamente nehmen müssen, die eine Nebenwirkung haben, die unglaublich ist. Eine Nebenwirkung eines Medikamentes besteht darin, dass Menschen Panikattacken bekommen. Und wenn man dann fragt, ja, wie muss ich mir das vorstellen? Die Antwort war, stell dir vor, du wachst mit deinem schrecklichsten Albtraum auf, den du dir vorstellen kannst, und diese Angst und diese Panik hört einfach nicht auf. Du bist wach, das geht weiter, das geht stundenlang einfach weiter. Du lebst in einer Panik und du kannst dich mit nichts ablenken. Und es tröstet nichts. Du lebst da und hast eine Panik wie eine Todesangst. Das geht über Tage und Nächte. Es gibt da Aufs und Abs, es ist mal schwächer, mal stärker, aber grundsätzlich ist es immer da. Und da können Wochen auf einmal zu Monaten werden. Menschen haben mir erzählt, dass sie nicht gewusst haben, dass sie als gläubige Menschen überhaupt zu solchen Panikattacken und solchen Angstzuständen in der Lage sind. Auch da hörte ich, es half in der Phase kein Gebet. Und wenn da ein gutmeinender Mitchrist oder ein Mitbruder kam und mir Worte aus der Bibel zusprach, da habe ich abgewehrt und habe gesagt, komm, jetzt nicht. Lass mich damit jetzt ganz in Ruhe. Weil ich wusste, auch das hat in dem Moment nicht geholfen. An einen Punkt in einem Leben zu geraten, durch Nebenwirkungen von Medikamenten, aber wie auch immer, auf jeden Fall die Erfahrung zu machen, es gibt Zustände, wo kein Gebet mehr hilft, wo kein Zuspruch von Menschen mehr hilft, wo der Zuspruch aus der Bibel nicht hilft. Es ist einfach nur fürchterlich, sagten mir Menschen in solchen Zuständen. Und irgendwann werden die Medikamente wieder abgesetzt und dann nehmen diese Phänomene wieder ab. Ich möchte mit solchen extremen Situationen anfangen, wenn ich über das Gebet nachdenke, weil das ja Erfahrungen von Menschen sind. Bevor ich meine Erfahrung mit dem Gebet dagegen setze oder dazu setze. Gebet, das nicht erhört wird, obwohl ich doch so oft gebetet habe. Gebet angesichts eigener Not, wo man auf einmal spürt, das Gebet ist ausgebremst und ist innerlich wie gelähmt. Du kriegst die Beziehung zu Gott, die dir so wichtig ist, einfach nicht mehr hin. Oder eben durch diese Panikattacken, das Gebet und der Zuspruch von Menschen wird ausgebremst, sodass mir dann auch erzählt wurde, die ganze Familie wurde in Mitleidenschaft gezogen von meinen suizidalen Zuständen. Wirklichkeiten, in denen Menschen sich befinden. Und wenn man dann hört, ja, du musst beten und das Gebet hilft, das ist so vordergründig für Menschen in solchen Situationen nicht erträglich und ist dann auch nicht hilfreich. Wenn Sie so etwas hören sollten, dass andere Menschen Ihnen von solchen Erfahrungen berichten, dann sagen Sie nichts dagegen, dann versuchen Sie nicht, das mit eigenen Erfahrungen oder mit einem Aber beginnend zu übertünchen. Halten Sie es einfach mit aus und gehen Sie innerlich ins Gebet für diesen Menschen. Beginnen wir einmal mit diesem Bereich, dass Menschen sagen, ich habe schon so und so oft gebetet für dies und jenes Anliegen, aber Gott hört ja nicht, es ändert sich nichts. Oder Oma ist dann am Ende doch gestorben. Wie ein verzweifelter Kampf ums Überleben und unsere Verstorbenen, die haben das doch nicht verdient. Das sind dann so Aussagen, die dann da stehen. Ein anderer Ansatz, auf Gott zuzukommen, besteht darin, dass ich mich hinwende zu Christus und zwar in der Stunde seiner größten Liebe. Am Kreuz, in seiner Sterbestunde. Jesus ist innerlich im Kern gesund, weil er mit dem Vater ganz eins ist. Seine Gebetshaltung, die er sein Leben lang praktiziert hat, trägt ihn auch in dieser so schrecklichen und grausamen Stunde. Und sein Sterben enthält jeden Aspekt von Verachtung, Missachtung, Grausamkeit, Gewalt, Ausgestoßensein, Schmerz und Tod. Sein Tod umfängt das alles, aber seine Seele ist beim Vater im Himmel. Und das macht den Unterschied. Er ist nicht fixiert auf das, was dort mit ihm geschieht. Er ist nicht fixiert auf die Soldaten, die unter dem Kreuz stehen und sich über ihn lächerlich machen. Er ist nicht fixiert auf die, die ihn verurteilt haben, auf die Intrigen, die da gelaufen sind. Jesus ist ganz fixiert auf den Vater und das ist seine Rettung. Das ist sein einziges Heil, mit dem Vater eins zu sein. Und das hebt ihn innerlich über diese entsetzliche Situation des Schmerzes und des Sterbens hinaus. Das sollte uns ein Lehrstück sein, wenn wir mit unseren Gebetsanliegen zu Gott treten, ist es hilfreich, uns eben nicht zu fixieren auf das, was uns vor Augen liegt, auf unser Gebetsanliegen. Ja, aber ich möchte doch, dass es mir da besser geht. Ich möchte doch, dass mein Sohn die Prüfung besteht. Ich möchte doch, dass mein Mann aufhört zu trinken. Aber ich möchte, das ist doch ein gutes Anliegen. Keine Frage. Gute Anliegen. Gute Anliegen, die ich zu Gott trage. Ja, trag diese Anliegen zu Gott. Aber vielleicht ist es über eine ganze Strecke hilfreich, das eben nicht in Form einer Bitte auszusprechen, sondern einfach vor Jesus abzulegen und zu sagen, Herr, du weißt um dieses Problem, du weißt um meine Sorge, hier lege ich sie dir hin. Schau es an und ich bin überzeugt, dass alles, was du anschaust, nicht unverwandelt bleiben kann. Alles, was du anschaust, wird verwandelt werden. Wie du es veränderst und verwandelst, ich überlasse es dir. Ich erlaube dir, Gott zu sein und zu verfahren, wie es dir gefällt und wie es mir zum Heile dient und dir zur Ehre. Ich vertraue dir, dass du auch in diesem Anliegen keine Fehler machst, dass du mich nicht übersiehst und mich nicht überhörst, sondern dass du da bist. Also leg deine Sorge und dein Problem einfach Jesus zu Füßen des Kreuzes oder halt sie an sein Herz. Oder welche bildhafte Darstellung dir immer gut tut. Tu es einfach so. In einer Fürbitte formulierst du nämlich auch einen Lösungsvorschlag. ich habe ein Problem, ich habe einen Lösungsvorschlag und jetzt muss ich Gott überreden oder überzeugen, damit er meinen Lösungsvorschlag akzeptiert. Und das ist ein Gebet, das ist von vornherein problemfixiert und egofixiert. Ich habe das Problem, ich will das Problem loswerden und wenn Gott mich liebt, muss er doch eigentlich das und das jetzt verändern. Indem ich so formuliere, habe ich schon eine kleine Erpressung mitgeliefert. Wenn du mich liebst, musst du doch. Nach meinen Vorstellungen, denn ich habe eine Vorstellung von Liebe, wie man mit anderen umgeht, wenn man sie liebt. Das Gebet im Namen Jesu oder mit dem Blick auf Jesus in der Stunde seiner größten Liebe verwandelt da etwas. Sie lässt uns in unserem Herzen uns lösen von unserem Problem, von unserem Gebetsanliegen. Wir lassen das Anliegen am Fuß des Kreuzes liegen oder am Herzen Jesu liegen und begeben uns in unserem Herzen zu Gott. Wenn wir mit einem Problem zu Christus kommen und beten wollen, dann sollen wir Christus fixiert sein und nicht mit der Tür ins Haus fallen, Jesus, ich habe das und das Problem und jetzt bitte ich um die Lösung. Sondern Jesus, ich vertraue dir, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist. Ich vertraue dir, dass du eine Lösung für meine Probleme weißt, wie auch immer. Jesus, ich bin hier und du bist da und ich komme jetzt zu dir und ich möchte mit dir eins sein. Gebet sollte ursprünglich immer die Zielrichtung haben, sich mit Jesus zu vereinen, so wie Jesus sich in seinen Gebeten mit dem Vater im Himmel vereint hat. Es war seine Identität, mit dem Vater eins zu sein, den Willen des Vaters zu tun. Im Johannesevangelium sagt er einmal, ich kann nur das tun, was ich den Vater im Himmel tun sehe. Diese Einheit mit dem Vater schafft Jesus seine Souveränität und auch seine Autorität. Das, was er tut, ist vorher durch den Geist und das Herz des Vaters geflossen. Und er hat im Gebet erkannt, was der Wille des Vaters ist. Und diesen Willen führt er aus. Und als die Jünger ihn in seinen Wundertaten bewundern, Nathanael unter dem Feigenbaum, als Nathanael, der spätere Bartholomäus, als der berufen wird, da sagt Jesus zu ihm, du wunderst dich, weil ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe. Ich sage dir, du wirst noch größere Dinge sehen. Du wirst den Himmel offen sehen und die Engel auf- und niedersteigen sehen. Und seinen Jüngern sagt er in ähnlichem Zusammenhang einmal, ihr werdet noch größere Dinge tun, als ich sie getan habe. Das heißt nicht nur, dass die Jünger aus ihrer eigenen Kraft heraus oder dadurch, dass sie mit den Gaben des Geistes ausgerüstet werden, noch größere Dinge, noch größere Zeichen und Wunder tun können als Jesus, sondern das heißt auch, ihr werdet in meine Gebetshaltung einsteigen oder hineingeführt durch den Heiligen Geist. Und nur indem ihr mit dem Vater eins seid, werdet ihr erkennen, was der Wille Gottes ist. Und aus diesem Erkennen des Willens Gottes werdet ihr handeln. Und ihr werdet sehen, dass Gott durch euch hindurch handelt. Einmal machen die Jünger die Erfahrung, als sie zu Zweien ausgesandt werden. Sie gehen im Namen Jesu los, völlig unausgerüstet, nur mit Sandalen, so wie man zu einem Sonntagsspaziergang losgeht. Sie gehen los im Vertrauen, dass sich erfüllt, was Jesus ihnen verheißen hat. Sie predigen das Reich Gottes. Sie verkünden das Reich Gottes. Sie bekennen sich dabei zu Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Und siehe da, wenn sie den Namen Jesus aussprechen, müssen sogar Dämonen weichen, Kranke werden geheilt, Menschen bekehren sich im Glauben. Sie kommen voller Freude zurück und Jesus macht ihnen deutlich, eure Freude ist okay, aber freut euch nicht über euren Erfolg, sondern darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Das heißt, der Vater im Himmel weiß um euch. Ihr habt einen Namen bei Gott, ihr habt Zutritt zum Herzen des Vaters. Also nutzt das aus, bevor ihr zu den Menschen geht, bevor ihr den Mund aufmacht, bevor ihr irgendwas tut, bevor ihr um irgendetwas bittet, macht euch mit dem Vater eins, nehmt in Anspruch, was euch verheißen ist. Ihr habt Zutritt zum Herzen des Vaters, auch wenn sich das für dich emotional völlig anders anfühlt, selbst wenn du den Eindruck hast, ich stehe vor der Eiger Nordwand und Gott hört mich nicht. Du hast Zutritt zum Herzen des Vaters, dein Name ist im Buch des Lebens verzeichnet. Nimm das in Anspruch, auch wenn du es nicht empfindest. Und geh im Gebet auf Gott zu und sage, Herr, hier stehe ich. Und zeige mir, was dein Wille ist. Zeige mir, was heute dran ist. Zeige mir, wo ich mich heute mutig für dich bekennen soll. Zeige mir, wie du heute auch durch mich handeln willst oder wo ich dein Mitarbeiter heute sein darf. Versuchen Sie einmal eine ganze Zeit lang so im Gebet anzufangen. Herr, hier bin ich und zeige du mir deinen Willen. Lass mich deinen Willen erkennen. Lass mich erkennen, was dein Wille heute hier für Balderschwang, für das Radio Horeb, für alle, die in der Kapelle sitzen, für alle, die jetzt am Radio sitzen und zuhören. Zeig du mir, was dein Wille ist für diese Menschen. Also ich gehe nicht im Gebet auf Gott zu und bombardiere ihn sofort mit meinen Gebetsanliegen. Ich habe eine Sorge, ich habe ein Anliegen und das möchte ich bitteschön dir vortragen und ich erwarte eine Lösung des Problems von dir. Sondern der Gebetsansatz, den wir bei Jesus sehen können, ist ganz mit dem Herzen des Vaters eins zu sein. Uns hineinzubeten, hineinzumeditieren oder wie auch immer, oder durch das Lesen der Schrift, durch Glaubensgespräche, was auch immer da hilfreich sein mag. Hineingelangen in dieses Herz des Vaters und ihm am besten miteinander in einer Gebetsgruppe. Denn das verstärkt das Gebet des Einzelnen nur noch mehr. Sich dem Vater hinhalten mit der Bitte, Herr, zeige uns, was heute dein Wille ist. Zeig uns, was deine Absicht ist hier. Und dann lass mich dein Diener und deine Dienerin sein. Lass mich in deinem Sinne mitwirken und mitarbeiten. Denn Jesus sagt seinen Jüngern, macht euch nicht die Sorgen um die irdischen Dinge. Also betet nicht im irdischen Sinne, betet nicht im Sinne einer irdischen Sorge. Denn Gott weiß darum. Betet um das, was Gott am Herzen liegt. Betet und sorgt für das Reich Gottes, dann wird euch alles andere dazugegeben. Wissen Sie, wir müssen die Dinge und die Verheißungen, die Jesus gibt, ernst nehmen. Wir müssen daraufhin auch versuchen, unser Gebetsleben, unsere Beziehung zu Gott umzustellen. Denn Jesus gibt uns hier eine Lektion, er gibt uns hier ein Beispiel, wie wir im Gebet oft auf den Vater zugehen können. Wenn wir dann immer wieder zurückfallen in eine alte Gebetshaltung, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir glaubensmäßig keinen Schritt weiterkommen und immer nur die Erfahrung machen, Gott hört mich ja doch nicht. Doch, Gott hört dich. Aber er möchte vielleicht dein Gebet nicht so erfüllen, wie du das gerne möchtest. Erlaube ihm Gott zu sein. Dich in das Herz des Vaters hineinzubeten, vielleicht in Stunden der Anbetung und der Stille. Das ist die Möglichkeit zu erfahren, was Gott am Herzen liegt und dabei gleichzeitig zu erfahren, wie gut es ist, mit Jesus zu sein. Auch wenn du das nicht empfindest, aber du kannst es ausdrücken im Glauben. Herr, ich gehöre dir und niemandem sonst. Ich gehöre dir und niemandem sonst. Ich kann und will ohne dich nicht leben. Herr, du bist mein Ein und Alles. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus, ich vertraue auf dich. In solchen kurzen Sätzen können sie aus ihrem Herzen, aus der Tiefe des Herzens heraus formulieren, dass sie zu Gott gehören wollen. Und das ist Glaubensbekenntnis. Auch wenn sie Gott im Augenblick nicht empfinden, wenn sie sich in einer tiefen Wüstenphase und in einer tiefen Nacht befinden sollten, praktizieren sie es auf diese Weise. Das Gefühl wird schon seine Bestätigung bekommen zu späterem Zeitpunkt. Aber es ist ein Akt des Vertrauens in den Nebel hinein, sozusagen. Ich bekenne mich zu Christus, ob ich ihn empfinde oder nicht. Und ich überlasse es ihm, mein Leben zu führen, über Klippen oder durch blühende Landschaften, wie er will. Aber ich werde hineinwachsen in dieses Vertrauen, dass er mich ausrüsten wird mit allem, was ich brauche, um die Wüsten und die Nächte zu bestehen, aber auch in den blühenden Landschaften für ihn Zeugnis zu geben, da nämlich, wo die Menschen seelisch verfetten und Gott vergessen, da trotzdem treu zu bleiben im Glauben und auch da Zeugnis für ihn zu geben. Also wie Jesus und mit Jesus zusammen sich sozusagen hineinbeten in das Herz, in das innerste Wesen Gottes. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber es geht darum, wegzukommen von den eigenen Bedürfnissen und in eine Dimension zu geraten, wo wir der geistigen Wirklichkeit Gottes nahe kommen, um da sagen zu können, Herr, zeig mir, was dein Wille ist. Und dann kann tatsächlich passieren, wenn Sie das ernst nehmen und nicht von vornherein abtun für emotionales Gewäsch oder für untaugliches Verhalten, Zeitverschwendung. Wenn Sie das ernst nehmen, können Sie durchaus Erfahrungen machen, wie ich die einmal ganz konkret, ach nicht nur einmal, aber mir fällt dieses eine Beispiel ein, wo wir zu dritt da saßen, mit dem leitenden Ehepaar eines großen Glaubenskreises, eines Gebetskreises, wo monatlich 80 Leute zusammenkommen. Wir haben uns einmal wieder getroffen, bei mir in meiner Gemeinde, damals war ich noch in Lette, im Großfeld. Es war September und ein sehr heißer Sonntagnachmittag. Wir saßen zusammen und beteten, Herr, zeig uns, wie das mit dem Gebetskreis weitergehen soll. Weil wir nicht einfach nur selber Strukturen erstellen wollten und Pläne aufstellen wollten, sondern von Zeit zu Zeit trafen und treffen wir uns eigentlich immer noch, um zu beten, Herr, zeig uns, wie das weitergehen soll. Zeig uns, worum es dir geht. Was ist dran? Wir haben den Eindruck, wir treten da so ein bisschen auf der Stelle. Wenn das dein Wille ist, okay, aber vielleicht ist etwas, was du uns zeigen willst. Es tauchte aus dem Gebet heraus die Idee auf, wir sollten auch mal Referenten einladen, damit es auch andere Impulse gibt. Es tauchte plötzlich ein Adventskranz auf. Es tauchten Menschen auf, die im Wintermantel da stehen, mit erhobenen Armen und Lobpreis machen. Und es war uns also ganz klar, es war der Dezember gemeint, der Monat, in dem der Adventskranz hängt und wo die Menschen sich warm anziehen, um die Kälte auszuhalten. Es war nämlich ein Gebetsraum, in dem wir uns regelmäßig trafen und immer noch treffen, der eigentlich nicht wirklich luxuriös ausgebaut ist, sondern unser Obergemach, wie wir es nennen, unser Gebetsraum, den wir seit 2001 einmal im Monat beleben mit unserem Gebetskreis. Und wie gesagt, wir kamen zusammen, um wieder einmal zu beten, worum geht es dir, Jesus? Es taucht im Geist dieser Adventskranz auf, die Menschen, die in Wintermänteln da stehen, sowas denkt man sich ja nicht aus an einem heißen Sommersonntagnachmittag. Und dann tauchte auf, ja, lade die und die Person ein. Und ich habe das den beiden gesagt. Da haben wir überlegt, ja gut, wenn das jetzt wirklich von dir ist, Jesus, dann bestätige diesen Impuls. Und in dem Augenblick geht das Telefon und es ruft genau die Person an, über die wir da gerade gesprochen haben. Und das Besondere daran ist, diese Person hat noch nie vorher und noch nie nachher bei mir angerufen, um einfach nur zu fragen, wie es mir geht. Wenn diese Person angerufen hat, dann ging es immer um irgendein Anliegen. Ich brauche Ihre Mithilfe da und da oder haben Sie dann und dann Zeit, wenn überhaupt. Ganz seltene Anrufe und an dem Sonntagnachmittag zum ersten und einzigen Mal ein Anruf nur so, um eben zu hören, Pastor Meier, wie geht es Ihnen? Da habe ich gesagt, ja, Sie rufen gerade zur richtigen Zeit an und habe ich den Telefon hierauf laut gestellt. Die anderen beiden, dieses Ehepaar, was mich nicht besucht hatte, die saßen da schon mit offenem Mund und großen Augen und staunten nur. Und da sage ich, wir haben gerade eben hier zusammengesessen und haben darüber gebetet, wie es mit dem Gebetskreis weitergehen soll. Und es tauchte die Idee auf, wir müssen Referenten einladen. Es tauchte ihr Name auf und der Adventskranz und Leute in Wintermänteln. Also es geht um den Monat Dezember. Haben Sie dann Zeit? Stille am anderen Ende. Ich sage, sind Sie noch da? Ja, aber ich bin ganz erstaunt. Und diese Person sagte, dann geben Sie mir wenigstens die Zeit, in meinem Terminkalender nachzugucken, ob ich dann dem ersten Montag im Dezember überhaupt Zeit habe. Sie ging also los, suchte ihren Terminkalender, schaute nach. Nach 10 Minuten rief sie zurück, das ist der einzige Montag im ganzen Monat Dezember, wo ich Zeit habe. Also keine Ausrede, ich werde kommen. Sonntagnachmittag reiste sie an, ist bis Montagabend geblieben, bis zum Gebetsabend, hat den Gebetsabend geleitet, hat Zeugnis gegeben von der Evangelisation, die sie betreibt. Und es war eine große Bereicherung. Ein Zusammenkommen in dem Sinne, wie Paulus das den Römern erzählt, hier nach dem Motto unserer Exerzitien. Ich möchte euch geistliche Gaben vermitteln, damit ihr dadurch gestärkt werdet oder besser, damit wir, wenn ich bei euch bin, miteinander Zuspruch empfangen durch euren und meinen Glauben. Miteinander Zuspruch empfangen durch den gemeinsamen Glauben. Ja, und so etwas geschieht, wenn wir uns in den Gebetskreisen öffnen, auch für andere Referenten oder dass wir uns als Gebetskreise, als Gebetsgruppierungen auch besuchen, um den Rahmen, den kleinen Rahmen, den man sich regelmäßig trifft, auch einmal zu sprengen. um auch die Erfahrung zu machen, wir sind ein viel größeres Wir. Wenn wir uns zusammentun, multiplizieren sich die Kräfte, die geistigen Kräfte, die geistlichen Gaben werden tatsächlich verliehen. Verstehen Sie, was ich sagen wollte, ist, wenn ich im Gebet mich daran gewöhne, bevor ich mein eigenes Anliegen Gott sage, ihm zu sagen, Herr, zeig mir, was dein Wille ist. Ich stecke in einer Misere und bete zu Gott, Herr, zeig mir, was deine Absicht in dieser Situation ist. Mir platzt ein Reifen auf der Autobahn, ich komme gerade noch an den rechten Rand, ich bin sowieso schon knapp dran und denke mir nur, warum passiert das denn jetzt? Aber ich schalte sofort um, bevor ich den Reifen wechsle, fange ich erstmal an zu beten, Herr, zeig mir deinen Willen. Lass mich erkennen, was dein Wille ist, hier an diesem Straßenrand auf der Autobahn. Die Autos knallen alle mit 180 hier an mir vorbei und ich muss jetzt den Reifen wechseln. Zeig mir, was dein Wille ist. Es kann kein Zufall sein. Dann machst du die Augen auf, fängst an zu arbeiten und bist in aller Stille dabei, den Reifen zu wechseln. Vielleicht ist es auch eine Tätigkeit, die du nicht häufig tust. Du stellst dich reichlich dusselig dabei an, aber schließlich gelingt es dir und du fährst weiter. Aber es ist in Gottes Plan. Es ist in Gottes Plan. Indem ich bete, Herr, zeig mir, was dein Wille ist. Ich erkenne es vielleicht im Moment nicht, aber eine Frucht davon ist, dass ich in Frieden an die Arbeit gehe und nicht fluchend da anfange, verflixt nochmal, warum ist das und so weiter. Du selber wirst erst schon mal anders in dem Augenblick. Du wirst tun, was dran ist. Du kommst vielleicht zu spät zu deinem Treffen und du erkennst auf einmal, diese Verspätung hatte genau den und den Zweck, weil du auf diese Weise noch den und den Leuten vor der Tür begegnet bist, die eben vielleicht auch zu spät gekommen sind. Oder du kommst an und hörst, ach, wir sind sowieso eine halbe Stunde später angefangen, weil aus irgendwelchen Gründen hat es eine Verzögerung gegeben. Na bitte. Du hättest keine Sorge haben brauchen, bist trotzdem rechtzeitig gekommen. Gib die Dinge in Gottes Hand und dann lass es doch laufen, wie es läuft. Du änderst ja doch nichts mit deiner ganzen Sorge. Sei nicht sorgenzentriert, sondern sei gottzentriert. Es hat alles einen Sinn. Auch wenn du dir deinen Plan gemacht hast und ein Querschläger nach dem anderen kommt und macht dir deine Pläne zunichte. Vielleicht will Gott, dass du lernst, eben nicht mehr nur nach deinen eigenen Plänen zu handeln. Gott weiß, was er tut und er weiß auch, in welche Schule er dich schickt und er weiß auch, was immer im Einzelnen für dich dran ist. Aber gestatte ihm zu handeln. Gestatte ihm, ja, in dir zu wirken, so wie er es will und wie es für dich gut ist, damit du im Geistlichen weiter wächst, damit du flexibel wirst für seine Pläne, damit du seine Pläne auch einplanst in deine Planungen. So wie das an diesem Sonntagnachmittag im September bei mir zu Hause war. Ja, irgendwas muss anders werden, irgendwas muss dazukommen. Was soll das sein? Wir beten miteinander. Herr, zeig uns, was dein Wille ist mit diesem Gebetskreis. Wir hätten uns ja auch hinstellen können und sagen, jetzt machen wir einen Jahresplan für 2011 oder für 2012. Natürlich handeln Menschen so, aber wir setzen uns hin und sagen, Herr, zeig du uns, was dran ist. Zeig, was als nächstes dran ist. Und ich kann Ihnen sagen, auf diese Weise haben wir in diesem Gebetskreis seit 2001 in diesen 14 Jahren schon wunderbare Erfahrungen gemacht. Wunderbare Erfahrungen, wo wir wirklich gemerkt haben, Gott greift ein in einer Art und Weise, dass wir es gar nicht besser planen können. Um nur ein kleines Beispiel zu geben, es gibt dann auch immer irgendwelche Worte der Erkenntnis bei solchen Gebetstreffen, weil aus dem Gebet heraus, wenn ich Gott die Möglichkeit lasse, mir seine Zeichen zu geben, dann nehme ich sie auch wertschätzend an und halte es nicht für störende Spinnereien. Da sitze ich auf einmal und sehe da plötzlich so ein Jubiläumsstäbchen. Sie können sich das vorstellen, es gibt die aus goldener, vergoldeter Pappe mit so einem Stab dran, das kann man in so einen Blumenstrauß oder in so einen Kuchen stecken und dann steht da eine Jubiläumszahl drin, die 25 oder die 50 oder sowas. Ne? So ein Schildchen war da, aber da steckte eine 20 drin. Ich habe nur gedacht, 20 ist kein Jubiläum, aber dann habe ich das trotzdem laut gesagt. Ich sehe hier gerade im Gebet in der Stille so ein Jubiläumsschildchen, vergoldet, mit einem schön verzierten Rand und in der Mitte steht die 20, was eigentlich gar kein Jubiläum ist. Und und ich habe da gesagt, ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber es ist ja eigentlich kein Jubiläum, aber ich spüre, dass man das begehen soll. Da meldet sich eine Frau und sagt, das ist für mich. Ich bin zurzeit mit meinem Mann im Streit darüber, der ist nämlich 20 Jahre jetzt bei seiner Firma, und möchte diese 20 Jahre Firmenzugehörigkeit feiern. Und ich habe ihm gesagt, das ist doch albern, ist doch kein Jubiläum, das feiert man doch nicht. Da sagt sie, wir haben uns deswegen schon in die Haare gekriegt. Aber er möchte das gerne feiern, weil er sagt, ich weiß ja gar nicht, ob ich die 25 da in dem Betrieb vollkriege. Aber jetzt ist für mich Grund zu feiern, weil ich mich auch freue über die Mitarbeiter. Es ist ein so gutes Arbeitsklima. Und da habe ich gesagt, dieses Bild zeigt eindeutig feiern. Stellen Sie sich nicht mehr dagegen, tun Sie Ihrem Mann den Gefallen, denn er kann nichts Besseres tun, als seinen Mitarbeitern auf diese Weise Danke zu sagen. Verstehen Sie, auf solche unglaubliche Weise werden wir da manchmal geführt und es gibt da irgendwelche Zeichen, mit denen man im Augenblick gar nichts anfangen kann, aber der, für den es gedacht ist, der findet es schon und er findet auf diese Weise eine ganz klare Bestätigung, guck mal da, ich komme mit dieser Frage hier an und so weiter und finde eine Antwort. Gott ist dann so fantasiereich, aber er gibt seine Zeichen so, dass sie für den sie gedacht sind, ganz klar sehen und ganz klar erkennen, was dran ist. Wer betet, wird geführt. Das müssen nicht immer so spektakulär und unübersehbare Zeichen sein, sondern das können auch Eindrücke sein, die du plötzlich in deinem Herzen kriegst und du fühlst dich sehr wohl dabei und hast den Eindruck, ja, das ist ein Impuls, der kommt wirklich von Gott. Aber du bist dir nicht sicher. Also gib den Impuls im Gebet zurück zu Gott und sag, Herr, wenn das wirklich von dir ist, dann bestätige es oder nimm es weg für immer. Das ist auch ein geistlicher Rat, den Sie sich merken können. Wenn Sie einen inneren Impuls haben, fangen Sie nicht an, sofort loszurennen und zu tun, denn das steht ja in dem Impuls gar nicht drin. Sondern wenn der Impuls Sie anrührt, tu das und das oder lass das und das oder investier deine Zeit mehr da und da oder entscheide dich für das und das oder wenn es um Berufungsfrage geht oder um Lebensfragen, dann hängt ja eine Menge dran auch. Aber wenn du den Eindruck hast, das ist jetzt ein Impuls, der wirklich von Gott kommt, dann gib ihn im Gebet zu Gott zurück und sag, ich freue mich darüber, ich würde mich wirklich freuen, wenn es so ist. Aber Jesus, ich brauche noch eine Bestätigung. Zeig du mir es so, dass ich es klar verstehen kann. Und dann weiß ich, dass es von dir ist. So wie ich es vor kurzem in einem Exerzitienkurs erlebt habe, da haben 76 Teilnehmer teilgenommen. Und am letzten Tag bin ich auf einen der jüngeren Teilnehmer zugegangen und habe ihn angesprochen und habe gesagt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, warum ich Sie ansprechen soll, aber ich hatte den Eindruck, ich sollte mit Ihnen sprechen und mit Ihrer Partnerin. Kommen Sie mal beide mit. Da haben wir so gegen Ende der Exerzitientage noch ein Gespräch. Aber verstehen Sie, bei 76 kann nicht jeder drankommen in diesen Tagen. Aber auf diesen jungen Mann bin ich zu, habe den zum Gespräch eingeladen. Es ging über die Frage Berufung, als Ehemann Berufung. Wie kann das dann aussehen? Wie das Gespräch verlaufen ist, ist unwichtig. Auf jeden Fall ist er bestätigt worden und bestärkt worden in dem Gedanken, dass er eben nicht nur in seinem Beruf und in seinem sportlichen Umfeld bleiben soll, sondern dass er wirklich auch für die Evangelisation berufen ist. Dafür hat er sich bedankt, aber dann bei der Verabschiedung blieb er noch in der Tür stehen und wollte es doch nicht unterlassen, mir zu sagen, wissen Sie, diese Frage war genau der Grund, warum ich hier hingekommen bin und an den Exerzitien teilgenommen habe. Ich habe Jesus gebeten, ich habe den Eindruck, dass ich zur Evangelisation berufen bin, aber du musst mir ein klares Zeichen geben. Und wenn das so ist, dann musst du den Pastor Meier auf mich zukommen lassen. Woher wusste ich das denn? Ich wusste gar nichts. Aber ich bin auf ihn zugekommen. Und zwar auf den letzten Knapp, auf den letzten Drücker. Sodass er im Grunde nach Hause gefahren ist und für sich eine Antwort bekommen hat. Aber er wollte, dass ich das auch erfahre. Damit ich weiß, dass ich nicht aus Zufall gerade ihn angesprochen habe. Verstehen Sie? So wird man geführt, wenn man sich im Gebet dem Willen Gottes öffnet. Sie können denken, das ist doch alles Wolkenkuckucksheim, das ist doch alles so unkonkret. Ja, haben Sie eine Ahnung? Je mehr wir Gott zutrauen, desto konkreter wird es. Es ist nicht auf Knopfdruck zu haben und nicht so, wie ich mir das vorstelle, zu haben, aber Sie werden immer und immer wieder und an entscheidenden Punkten spüren, dass Gott wirklich da ist und dass er seine Zeichen gibt, manchmal eben auch nicht. Aber dann dient auch das deiner geistlichen Schulung, weil du vielleicht im Vertrauen wachsen musst, dass du in deiner Ungeduld auch erstmal gebremst werden musst. Also die Haltung des Gebetes, so wie Jesus betet, ist einfach die, Vater, ich will mit dir eins sein. Vater, zeig du mir, was dran ist. Und mit dieser Bitte werden wir still vor Gott. Deswegen ist die Anbetung so wichtig, weil das Zeiten sind, wo man einfach auch die Zeit mit Jesus und mit dem Vater verbringen kann. Und da muss ich nicht die schnelle Lösung erwarten. Ich muss da nicht sitzen und sagen, so, ich habe nur 10 Minuten Zeit, lieber Gott, in 10 Minuten musst du mir jetzt aber die Antwort geben. So läuft das alles nicht. Aber vielleicht gehe ich nach Hause und habe in einem Traum irgendeinen Eindruck und werde mit diesem Eindruck wach und denke, das ist ein Traum, der hat Schlüsselwert. Und ich kann nach 5 Jahren den Traum noch minutiös beschreiben. Wissen Sie, manchmal hat man Träume, wo man weiß, da ist eine Botschaft drin enthalten. Aber ich kann natürlich nicht aufgrund eines Traums eine Lebensentscheidung treffen. Aber ich kann auch sagen, Herr, wenn da ein Impuls von dir drin ist, dann mach den Impuls stärker oder nimm ihn weg für immer. Das ist also wirklich eine geistliche Grundregel, wenn Sie im Gebet Gott erlauben, in Ihr Leben hinein zu regieren oder zu handeln, dann müssen Sie auch damit rechnen, dass Sie Impulse bekommen, die Sie manchmal überraschen. Wo Sie denken, da habe ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet oder das ist ja so anders, als ich mir das gedacht habe. Aber Jesus, wenn das von dir ist, mach es stärker oder nimm es weg. Oder wie zum Beispiel mal ein Ehepaar aus einer Stadt, die Stadt will ich jetzt nicht nennen, zu mir zum Gespräch gekommen ist. Dann haben die gesagt, wir haben so einen geistlichen Hunger, aber in dieser Stadt, wo wir da wohnen, da scheint so geistlich gar nichts zu sein. Da scheint es keine Gebetskreise oder Bibelkreise oder irgendwas zu geben oder irgendwelche Orte oder Plätze, wo man über den Glauben sprechen kann. Naja, möglicherweise gibt es das, aber wir kommen da nicht hinter. Da habe ich gesagt, ja, dann bieten Sie doch Gott an, dass Sie selber so einen Kreis gründen. Dann warten Sie doch nicht, bis Sie den finden, ob es überhaupt einen gibt. Gründen Sie doch selber. Und dann habe ich gesagt, und wenn Gott das will, dass Sie das tun sollen, dann steht aus Ihrer Stadt hier der Nächste vor der Tür. Der Nächste, der zum Gespräch kommt, kann ja schon einer aus Ihrer Stadt sein. So, mit dieser Bestimmtheit habe ich das gesagt. Dann ging unser Gespräch zu Ende. Naja, dieses Ehepaar war also dann bereit, so zu überlegen, ob sie wirklich so einen Gebetskreis, einen Bibelkreis, einen Glaubensgesprächskreis eröffnen sollen in ihrer Stadt. Naja, der Gedanke schien attraktiv zu sein, aber sie warteten jetzt auf das Zeichen. Die gehen raus, die nächste Person kommt rein. Ja, ja, ich komme aus der und der Stadt und bin auf der Suche nach einem Gebet. Moment. Ich bin rausgerannt und habe gesagt, kommen Sie zurück. Hier, bitte, da sind sie. Die Leute, von denen ich gerade gesprochen habe, aus derselben Stadt, die denselben Hunger haben. Die beiden Paare haben sich zusammengetan. Bei der Verabschiedung standen sie da strahlend vor mir, alle 4, und sagten, wir haben schon längst geplant. Wir fangen an. Da waren sie immerhin schon 4. Also wenn wir Gott erlauben, in unser Leben hinein zu regieren, verstehen Sie, dann merken Sie auch, wie humorvoll Gott es ist und wie spannend und wie dynamisch das Ganze wird und wie Gott wirklich seine deutlichen Zeichen gibt. Manchmal warten wir auch lange auf die Zeichen, aber dann musst du einfach treu bleiben. Bleib dort dran. Vertraue ihm einfach. Handle gegen deine Ungeduld und gib Gott die Möglichkeit, ja, dich auch zu schulen auf diesem Weg des Wartens. Langmut ist ja auch so eine der Früchte des Heiligen Geistes. Die Langmut, die wir auch lernen müssen. Warum das manchmal lange dauert, bis Gott die Dinge dann erfüllt? Ach, was haben wir denn für eine Ahnung? Weißt du denn, welche Ecken und Kanten noch in dir sind, die erst abgeschliffen werden müssen? Weißt du denn, ob du überhaupt in diesem Augenblick reif genug bist, um die Verheißung, die du bekommen hast, jetzt 1:1 umzusetzen? Vielleicht brauchst du die Verheißung jetzt, damit du dich auf etwas freuen kannst. Und in 14 Jahren verwirklicht sich das erst. Aber die Zwischenzeit brauchst du, Kind Gottes, um noch zu reifen, in diese Stärke hineinzuwachsen, die von dir erwartet wird. Ich habe das selbst so erlebt vor der Freistellung für die Evangelisation. Ich habe in einem der Vorträge dieses Beispiel genannt. Gott erlauben, in unser Leben hineinzuregieren. Und das erlauben wir ihm, indem wir in unserer Gebetshaltung uns einfach ihm öffnen und sagen, Herr, zeig du mir, was du für mein Leben denkst. Zeig du mir, was du jetzt mit diesem Gebetskreis hier in dieser Stadt willst. Zeig du mir, wen wir einladen sollen. Zeig du mir, wie wir jetzt überhaupt weitergehen sollen. Zeig du mir, was für die Stadt, wo ich jetzt wohne, dran ist, was da wichtig ist. Und in dieser Gebetshaltung sind die Jünger natürlich auch geschult worden und durch die Ausgießung des Geistes zu Pfingsten natürlich absolut nochmal wie eine Rakete gezündet worden. Aber sie sind dann in die Welt hineingegangen und haben nicht mehr, auch nicht einen Augenblick darüber nachgedacht, was schiefgehen könnte, was ihnen da alles blüht. sondern sie haben in dieser Gebetshaltung Schritt für Schritt gesagt, Jesus, zeig du uns, was in dieser Stadt, auf die wir jetzt zukommen, dran ist. Gib du uns die Worte ein, die wir da sprechen sollen. Verstehen Sie? Und so sind die losgegangen, völlig unvorbereitet und haben eine Welt erobert für den Glauben an Christus. Also unser Gebetsleben muss viel mehr diesem Glauben entsprechen, von dem Paulus ja auch spricht im Römerbrief 8. Kapitel. Was wissen wir denn, worum wir in rechter Weise beten sollen? Der Geist selber tritt für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Das sagt Paulus über das Gebet. Wir haben doch keine Ahnung. Unsere Gebetsanliegen sind doch immer nur von hier bis gleich. Der Heilige Geist in uns, der weiß doch, worum es Gott geht. Und gewähre diesem Geist Gottes in dir zu arbeiten und den Teig zu kneten, den Teig deiner Seele zu kneten, bis es Form annimmt und bis dir auf einmal klar vor Augen steht, ja, das ist es. Und jetzt weiß ich, den soll ich heiraten. Und jetzt weiß ich, den Weg der Berufung soll ich gehen. Was weiß ich denn? Aber Gott weiß es. Und ich muss ihm erlauben, mir zu zeigen. Und wenn er klar wird in seinen Zeichen, dann kann ich Halleluja rufen und sagen, ich bin felsenfest davon überzeugt, das ist richtig. Und wenn ich dann die Schritte mache und es immer noch mutiges Vertrauen erfordert, dann wird Gott dir die Zeichen geben, die dich nochmal bestätigen. Und du kannst nicht schlafen vor Freude. Du wirst merken, wie spannend dieser Weg mit Gott ist. An diesem Punkt wollen wir diese Überlegungen erst einmal beschließen. Aber es geht wirklich darum, sich darüber im Klaren zu werden, dass Gott uns geistliche Gaben vermitteln möchte. Und das hängt auch ab von der Qualität und der Art unseres Gebetes. Wenn wir so gebetet haben und uns Gott wirklich hinhalten in dieser Offenheit, Herr, zeig mir, was du hier mit dieser Aktion, mit diesem Unternehmen, mit dieser Stadt, mit diesem Gebetskreis, mit meinem Leben, zeig mir, was du vorhast. Und er fängt an, Zeichen zu geben, die du auch tatsächlich verstehen kannst. Wenn dann noch Zeit übrig ist, dann halte deine Fürbitten. Aber du wirst sie anders halten als vorher, weil du längst gelernt hast, nicht mehr sorgenzentriert zu sein und zu beten. Du wirst nicht mehr egozentriert sein und egozentriert beten, sondern du wirst so beten, dass du aus Liebe und spannender Erwartung Gott die Erlaubnis gibst, in dein Leben hineinzuhandeln. Und du wirst spüren, dass auch diese Gebetshaltung wie eine geistliche Gabe ist. Und du wirst erkennen, was vor Gott recht ist, was dir zum Heil und den Menschen zum Heil und Gott zur Ehre dient. Amen. Guter Gott, wir danken dir, dass du uns mit hineinnimmst in eine geistige Welt, die voller Überraschungen ist, voller Zeichen und Wunder. Und dass es keine Zufallstreffer sind, sondern dass es umso häufiger und umso klarer wird, je mehr wir dir auch die Gelegenheit geben und dir die Erlaubnis geben, in uns zu leben und zu handeln. Ich danke dir, dass du uns hineinführst in eine so spannende Dimension, voller Dynamik, voller Erkenntnisse, aber auch voller Schmerzen. Aber die Schmerzen haben wir auch ohne Gebet. Aber du wirst uns durch das Gebet die Kraft geben, die Schmerzen anders anzunehmen und anders mit ihnen umzugehen, sie anders zu tragen und selbst in den Schmerzen dieses Lebens noch Zeugnis für deine Liebe zu geben, um dann zu merken, dass es gar nicht darauf ankommt, die Schmerzen zu beseitigen, sondern mit dir in Liebe vereint zu sein. Und das wird auch unsere Schmerzen nochmal verwandeln. Danke, Herr, unser Gott, für alles, was du an uns tust und mit uns und durch uns. Nimm uns in deinen Dienst, Herr, und rüste uns aus mit allem, was wir brauchen, um treue Zeugen deiner Liebe zu sein. Amen.